Wir sind in Kapitel 3, Vers 12. Ich möchte noch eine Sache nachtragen. Es war die Frage im Raum, wie kann man sagen, oder woher können wir das wissen, dass Paulus sich darauf bezieht, dass wir damals gestorben sind. Wir haben ja in Kapitel 2 gelesen, Vers 20, wenn ihr zusammen mit Christus starbet. Woher können wir wissen, dass das vor 2000 Jahren war? Nun, Paulus sagt ja an anderer Stelle in Galater 2, Vers 19 und 20, sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Paulus gibt zu verstehen, dass es hier um eine juristische Sache geht. Christus wurde gekreuzigt. Und juristisch gesehen, weil Christus an meiner Stelle gekreuzigt wurde, wurde ich gekreuzigt. Ist ja klar, in den Augen Gottes wurde ich gekreuzigt. Christus hat meine Stelle eingenommen, sagt Paulus, und dürfen wir auch sagen, Christus hat meine Stelle eingenommen. Folgedessen war sein Kreuzigungstod mein Kreuzigungstod, mein Gericht. In diesem Sinne kann ich also sagen, ich bin vor 2000 Jahren gestorben, gekreuzigt worden. Das ist eine juristische Sprache. Das hat nichts zu tun mit unserem Erfahrungsleben. Niemand war dabei und hat etwas erfahren. Als wir zum Glauben kamen, hat Gott uns in Christus hinein versetzt. Folgedessen gilt Christi Vergangenheit als meine Vergangenheit. Er ist an meiner Stelle, hat das getan. Und sein Leben wurde mein Leben. Er kam durch den Heiligen Geist, kam Christus in mein Leben hinein. Und er hat mich in Christus versetzt. Es sind zweierlei Dinge geschehen bei der Heilswende, bei der Umkehr und als ich glaubte. Es sind zweierlei Dinge geschehen. Das eine war, er hat mich in Christus versetzt. Das heißt, er hat mich genommen und jetzt meine neue Stellung ist in Christus drinnen. Und zweitens, der Heilige Geist kam in mich hinein, sodass also jetzt Christus in mir wohnt. Das zweite hat zu tun mit meinem praktischen Leben. Die Kraft ist deshalb vorhanden, weil Christus in mir wohnt. Das heißt, er reicht mir die Kraft da, die ich brauche. Ich muss aber vertrauen. Ich muss auf seine Kraft vertrauen. Wir glauben an die Wirksamkeit Gottes. Es heißt hier, durch den Glauben an das Wirken Gottes. Christus hat ihn von den Toten auferweckt. Gott hat Christus von den Toten auferweckt. Und Gott hat den Heiligen Geist gesandt. Dieser Gott wirkt jetzt in uns. Nicht ohne unsere Mitarbeit natürlich. Das heißt, er fragt uns um unsere Bereitschaft. Veränderung wird nur in dem Maße stattfinden, in dem ich bereit bin, mich verändern zu lassen. Gott macht nicht einfach alles automatisch. Das ist gegen jegliches Denken, Gott, und dass irgendetwas automatisch geschieht, ist entwürdigend. Das macht Gott nicht. Gott behandelt uns nicht wie Maschinen. Gott behandelt uns als Menschen, seine geliebten Personen. Also, das ist das eine. Christus kam in mein Leben. Durch den Heiligen Geist wohnt Christus in mir. Und jetzt gibt es eine Zusammenarbeit. Ich bin bereit, er reicht mir die Kraft dar. Das andere ist, er hat mich in Christus versetzt. Das heißt, meine geistliche Stellung ist jetzt in Christus. Ich bin dort, wo Christus ist. Er hat mich in Christus in der Himmelswelt mitsitzen lassen. Ich gehöre zur neuen Schöpfung. Diese neue Schöpfung hat Gott begonnen mit der Auferstehung Jesu Christi. Paulus erklärt jetzt in Kapitel 3, wie das jetzt konkret aussieht. Wie hat jetzt der Christ zu leben? Und das Erste war, in den ersten Versen hat er gesagt, sie sollen sich ausrichten nach dem Himmel. Sie sollen das suchen, was droben ist. Sie sollen ihre Gedanken auf das richten, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Und das Nächste ist in Vers 5, Er fordert sie ganz konkrete, zu konkreten Handlungen auf. Diese Handlungen sind: Tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Das heißt, man muss etwas wegtun. Das heißt, aufhören mit Unzucht, aufhören mit unreinen Gedanken, aufhören mit Leidenschaft, aufhören mit böser Lust, aufhören mit Habsucht. Das erfordert das Mitarbeiten des Gläubigen. Das geschieht nicht automatisch. Tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Aber im Römerbrief erfahren wir noch ein Detail, das er hier nicht sagt. In Römer Kapitel 8, Vers 12 und 13 lesen wir, das ist die Parallelstelle zu Kolosser 3, Vers 5. Dort lesen wir: So sind wir also nun nicht mehr Schuldner nach dem Fleisch, dem Fleische, um nach dem Fleisch zu leben. Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Hier sagt er, die Handlungen des Leibes sind zu töten. Aber er gibt noch ein Detail, was wir in Kolosser nicht haben. Durch den Geist. Das heißt, mit Hilfe der Kraft des Heiligen Geistes kann ich also töten. Ich kann aufhören mit Rauchen. Der Raucher kann aufhören mit Rauchen. Der Unzüchtige kann aufhören mit Unzucht treiben. Der schlechte Gedanken hat, kann aufhören mit den schlechten Gedanken durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dazu muss er natürlich sich damit beschäftigen, mit den Dingen des Geistes. Die nach dem Geiste sind, die sinnen auf die Dinge des Geistes. Römer 8, Vers 5. Man muss sich beschäftigen damit, man muss sich nähren vom Wort Gottes, man muss sich auch in die richtige Gesellschaft begeben. Da gibt es gewisse Dinge, die man beachten muss. Es gibt manche Dinge, die sind schwerer loszulassen als andere. Es gibt Süchte, da kommt man nicht so schnell los wie andere Sachen. Und das ist auch von Mensch zu Mensch verschieden. Es gibt Leute, das ist ja wie beim Rauschgift auch so. Ein Rauschgift wird man nicht so schnell los, wenn man nicht gewisse Sachen, da braucht man einen Entzug. Und da braucht man Hilfe meistens, weil man das alleine nicht schafft. Und so gibt es also, wie das konkret vorgeht, dass man jetzt konkret loskommt von einer Sache, die einen immer wieder anhängt, wie man Sieg bekommt, das beschreibt Paulus jetzt nicht im Detail. Aber grundsätzlich ist das, da gibt es keine allgemeine Regel, kein Schlüssel. Sag mal, wenn du das tust, dann kommst du von jeder Sucht los. Das geht nicht so. Bei manchen braucht es eine Begleitung, bei manchen braucht es gewisse Ratschläge, bei manchen braucht es eine Veränderung des Umfeldes und so weiter. Das ist ganz verschieden, je nachdem, welche Sucht es ist. Wer Pornografie-süchtig ist oder Internetpornografie oder solche Sachen, der muss gewisse Dinge beachten, wie man loskommt. Es gibt einige, die sind so Internetpornografie-süchtig, dass sie nicht ohne Hilfe loskommen. Das geht nicht einfach so dann schaltest du einfach den Computer ab. Das geht nicht so. Die brauchen ganz gezielte Hilfe, weil das eine richtige Sucht geworden ist. Die sind fast krank, kann man sagen, wie krank. Aber es gibt genügend Leute, die helfen. Die Gemeinde Jesu ist dazu da, sich gegenseitig zu helfen. Das war nur ein Klammersatz. Also es gilt, einige Dinge wegzutun und es gilt, einige Dinge anzuziehen. Zuerst beim Wegtun, wir waren ja da in Vers 8. Legt nun das alles ab. Vers 9, belügt einander nicht. Das Lügen, das tut man weg. Das legt man ab. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und von euch getan habt, also abgelegt habt. Der Heilige Geist ist es, der uns selber ein persönliches Heiligungsprogramm erstellt und der uns hilft, Dinge abzulegen. Man kann nicht alles gleichzeitig ablegen. Wir dürfen auch hier da dem Heiligen Geist mit Hilfe des Heiligen Geistes, mit Bibellesen, mit Gemeinschaft. Wir dürfen hier also damit rechnen, dass der Herr ein Werk tut in uns. Und wir können das fördern oder wir können es bremsen, indem wir wenn wir mitmachen, wenn wir dafür beten, wenn wir vielleicht auch andere Leute anstellen, die uns helfen zu beten und wenn wir auch konkrete Dinge unternehmen, Bibelverse auswendig lernen, die uns helfen in einer Situation, dann kann der Herr, kann es schneller gehen. Aber es gibt kein Pauschalprogramm. Der Heilige Geist geht mit jedem persönlich vor. Der eine braucht länger, der andere, beim anderen geht es schneller. Einiges wird hier aufgezählt, Vers 9. Paulus will, dass unter Christen die Wahrheit gesprochen wird. Da muss man sich einüben. Und wenn unter Christen die Wahrheit gesprochen wird, dann lernt man auch in der Welt die Wahrheit zu sprechen. Aber es beginnt bei Gläubigen untereinander. Belügt nicht einander. Und wenn man das dann gelernt hat, geht's weiter, zieht es weitere Kreise. Wir dürfen nicht vergessen, das sind nicht Leute, die sind in einem christlichen Haus geboren. Das sind Leute, die kommen aus den wildesten, schlimmsten Verhältnissen. Die meisten, die hier sitzen, sind wahrscheinlich aus christlichem Hause. Da ist es wahrscheinlich viel leichter gewesen. Vielleicht haben sie sich gewisse Dinge überhaupt nie angewöhnt. Sie sind glücklich aufgewachsen. Schätzen Sie das bitte, dass Sie in einem christlichen Haus aufgewachsen sind. Manche merken gar nicht, welches Geschenk das ist. Ja. Auch mit dem Handeln müssen wir die Lüge ablegen, nicht nur mit dem Mund. Auch das Tun muss echt sein. Da ihr den alten Menschen ausgezogen, den neuen Menschen angezogen habt. Es geht um die alte Lebensweise und um die neue Lebensweise. Das Neue ist da, deshalb sollen wir das Alte nicht mehr ausüben. Der neue Mensch, welcher erneuert wird, er sagt hier von Tag zu Tag, das heißt hier, der den Neuen angezogen hat, der stetig erneuert wird. Der neue Mensch wird erneuert. Die neue Lebensweise wird Christus angeglichen. Der neue Mensch hat eine neue Identität. Vers 11, Vers 10. Der erneuert wird zur Erkenntnis, dass nach dem Ebenbilde dessen, der ihn schuf, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, nicht Grieche und Sküte, Leibeigener, Freier, sondern alles und in allem Christus. Also der neue Mensch hat eine neue Identität und die neue Identität heißt Christus. Es gibt nicht Grieche und nicht Jude. Das heißt, im neuen Menschen ist kein Unterschied mehr. Da wird eben nicht mehr nach diesen alten Unterschieden gehandelt. Es ist nicht Frau noch Mann. Sie sind alle gleich. Das heißt nicht, dass eine Frau, die sich bekehrt, keine Frau bleibt. Eine Frau, die sich bekehrt, bleibt Frau und ein Mann, der sich bekehrt, bleibt Mann. Aber in Christus ist das nicht von Belang. Das heißt nicht, dass die Schöpfung, dass die Rolle und Funktion der Frau und des Mannes aufgehoben ist. Im Gegenteil, es wird erst wieder richtig hergestellt. Aber sie sind genauso gerechtfertigt, alle sind Söhne Gottes, alle sind Erben und im Himmel gibt es dann tatsächlich gar keinen Unterschied mehr. Aber solange wir auf Erde leben, sind wir noch Mann und Frau und Sklave und Freier und Sküte und Grieche und so weiter. Wir sind zwar äußerlich noch so, aber das ist nicht mehr wichtig. Also bitte verwenden Sie nicht diesen Vers falsch an. Wenden Sie den nicht Vers falsch an. Die Bibel sagt klar, dass es gewisse Dinge gibt, die für Männer sind und die sind für Frauen. Es bekommen nur die Frauen die Kinder. Die Männer bekommen keine Kinder, auch nach der Bekehrung. Verstehen Sie? Das heißt, geschlechtliche Unterschiede werden nicht einfach aufgehoben. Die Rollen auch nicht. Die Rolle von Mann und Frau oder Funktion von Mann und Frau werden auch nicht aufgehoben. Deshalb sagt ja Paulus, Frauen können nicht Älteste werden. Frauen können keine Hirten werden. Wieso? Weil das Schöpfungsordnung von der Schöpfungsordnung so festgelegt ist. Frauen können nicht in der Versammlung reden. Frauen können nicht predigen. Männer und Frauen haben verschiedene Funktionen in der Öffentlichkeit. Aber Frauen können sehr wohl lehren, aber nicht in der Versammlung. Sondern es gibt andere Bereiche, wo die Frauen lehren können. Ja, alles und in allen Christus. Christus lebt in uns, er ist das Neue, er ist der Neue. Und weiter, Vers 12. Nun gilt es anzuziehen, ziehet an, als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit und so weiter. Zuerst die Beweggründe. Ziehet also an. Also, weil wir neu geworden sind, deshalb ziehen wir an. Ziehet an als Erwählte. Weil wir Erwählte sind, deshalb sollen wir anziehen. Erwählte ist ein Ausdruck der Liebe. Gott sagt, die erwählten Engel, das sind die geliebten Engel. Gott sagt zu Christus, mein Erwählter, es ist mein Geliebter. Und in Christus sind wir alle, die zum Glauben kommen, sind Erwählte, weil sie in Christus sind. Und in Christus sind sie Geliebte. Erwählte, heilige, Geliebte. Gott schätzt sie. Gott hat sie geheiligt. Und Gott liebt sie. Nicht als in uns, sondern als in Christus Seiende. Also der Beweggrund, die neue Lebensweise anzuziehen, ist, dass er uns in Christus betrachtet. In Christus betrachtet er uns als Erwählte, in Christus betrachtet er uns als Heilige und als Geliebte. Obwohl wir keine Erwählten sind und wir sind keine Heiligen und wir sind keine Geliebten. In uns selber. Es gibt keinen Grund, warum Gott uns lieben sollte. Es gibt keinen Grund, warum er uns als heilig anschauen sollte. Wir sind unheilig. Und wir sind nicht liebenswert. Und wir sind nicht Erwählte. Aber in Christus betrachtet er uns jetzt als Erwählte und als Geliebte und als Heilige. Jetzt, weil das so ist, deshalb zieht man diese Dinge an. Es ist interessant, wie das Auswirkungen hat. Wenn man ein Kind besonders bezeichnet, das hat Auswirkungen auf sein Selbstverständnis. Wenn ich zu dem Kind sage, mein Liebes, dann fühlt sich das Kind geliebt und es wird sich verstehen als ein geliebtes Kind. Wenn Gott zu uns sagt, ihr seid meine Erwählten, meine Geliebten und ihr seid Heilige, dann hat das Auswirkungen auf uns. Dann verstehen wir uns als solche. Und dann ist es leicht, das auch so zu leben, heilig und geliebt. Herzliches Erbarmen. Man könnte fragen, gibt es auch ein unherzliches Erbarmen? Ja, es gibt auch ein unherzliches, ein weniger herzliches Erbarmen. Gibt es auch. Es gibt ein Erbarmen, das äußerlich gut ausschaut, aber innerlich ist kalt. Nicht wirklich von innen heraus. Freundlichkeit, das Wort kommt von Freund. Also jemand anderen wie einen Freund behandeln, heißt freundlich zu ihm sein. Demut ist rechte Selbsteinschätzung. Demut und Sanftmut ist immer ein Paar, das zusammengehört in der Bibel. Jemand hat mal gesagt, Sanftmut ist gelebte Demut. Sanftmut ist das Handeln aufgrund einer demütigen Einstellung. Geduld, das ist Langmut, braucht einen langen Mut. Vers 13 kommt eine begleitende Aufgabe hinzu. Einander ertragend. Das Wort ist hier im Präsenspartizip, also beständig einander ertragend. Man erträgt sich. Euch gegenseitig in gnädiger Weise vergebend. Das Wort hier heißt in gnädiger Weise vergeben. Schenken. Man schenkt dem anderen die Schuld. Man schenkt sie ihm. Man fordert nicht Strafe oder irgendwie, man fordert nicht etwas. Man schenkt ihm und das heißt, so vergibt man dem anderen. Wenn jemand gegen einen Klage hat, also wenn Sünde vorkommt, dann soll man vergeben. Übrigens muss man nicht warten, bis der andere um Entschuldigung bittet oder um Vergebung bittet. Man kann auch vergeben, innerlich schon ihm die Schuld schenken, ehe er kommt und um Vergebung bittet. Auch in der Ehe. Loslassen heißt das. Vergeben hat zu tun mit Loslassen. Vergeben heißt, ich sage dem anderen innerlich, ich sage es nicht laut, aber ich sage es innerlich, du kannst so bleiben, wie du bist. Ich lasse dich los. Ich will dich nicht mehr verändern. Ich kann damit leben und dich so tragen und so annehmen, wie du bist, auch wenn es schwierig ist für mich. Das heißt dem anderen die Schuld schenken. So wie Christus euch in gnädiger Weise vergab, so auch ihr. Tut auch ihr es. Vers 14 kommt die krönende Tugend. Über das alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe zum anderen wird genährt aus der Liebe zu Gott. Zuerst muss man Gott lieben, dann kann man auch den anderen lieben. Das muss aus der Begegnung zu Gott entstehen. Vers 15 bis 17 kommen jetzt Verhaltenskriterien zur Prüfung der Lebensweise. Der Apostel will jetzt dann von der Gesellschaftsstruktur sprechen, Ehe, Familie, Arbeit und so weiter. Aber bevor er das tut, möchte er einige Verhaltenskriterien geben, an denen wir prüfen können, ob wir so einen Lebenswandel führen, der dem Evangelium entspricht. Wie kann man das prüfen? Am Frieden Gottes. Der Friede Gottes walte wie ein Kampfrichter in euren Herzen, zu dem ihr auch gerufen wurdet, in einem Leibe. Bei den Griechen gab es so im Stadion gab es da einen Kampfrichter. Der sitzt meistens auf einem Stuhl und der entscheidet dann, das ist eine Art Schiedsrichter, und er teilt dann auch den Lohn aus. Er ist auch der Preisrichter, der schlussendlich den Preis bekannt gibt. Und jetzt sagt er, dieser Friede Gottes soll euer Kampfrichter sein. Friede Gottes, weil es ist ein Friede, den Gott gibt. Es ist auch ein Friede mit Gott. Zuerst hat man Friede mit Gott und dann bekommt man einen Frieden, den Gott gibt im Umgang mit den anderen Menschen. Die Welt hat Unruhe, bei Gott ist Frieden. Frieden kommt vom hebräischen Wort Shalom. Im Hebräischen ist das Wort Shalom mehr als Friede. Das ist Gedeihen, Wohlergehen. Wo ist der Friede Gottes Kampfrichter? Das steht nicht im Text. Aber von anderen Stellen her wissen wir, der Friede Gottes als Kampfrichter ist in unserem inneren Kampfrichter, das heißt in unserem Gewissen. Und in unserem Denken. Der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus in Gewahrsam halten. Philipper 4, Vers 7. Wie ist er Kampfrichter? Als einer, der regiert. Der Friede will regieren. der Friede Gottes regiere, sei Kampfrichter. Der Kampfrichter ist der, der alles in der Hand hat und der dann auch den Preis austeilt. So ist Friede möglich. Wir wissen, dass wir eines Tages es mit Gott zu tun haben, der den Preis verteilen wird. Und ich kann Friede halten, wenn ich weiß, dass Gott mir eines Tages die Belohnung geben wird. Wie kommt es zum Frieden? Den muss Gott geben, der Herr Jesus Christus ist unser Friede, durch den Heiligen Geist. Eine Parallelstelle finden wir in Römer 15, Vers 13. Römer 15, 13, ich lese ganz kurz vor. Der Gott aber des Friedens, der Gott aber der Hoffnung fülle euch auf euer Glauben hin mit aller Freude und mit allem Frieden. Also der Friede kommt dadurch, dass Gott uns füllt mit Frieden. Wir sind abhängig von ihm und er kommt, wenn wir ein Ja haben dazu und nicht uns selber rächen wollen und so weiter. Zu diesem wurdet ihr gerufen. Zu dem Frieden wurden wir gerufen. Gott hat uns gerufen in der Vergangenheit. Das geschah bei der Bekehrung. Wir haben Ja gesagt auf den Ruf hin. Und jetzt gehören wir zu dem Leib Jesu Christi. Jetzt sind wir in einem Leibe mit den anderen, mit dem Bruder. Im Leib Jesu Christi. Dort findet Gemeinschaft statt. Weiter. Vers 15 am Ende. Und werdet dankbar. Nicht und seid dankbar, sondern und werdet dankbar. Das griechische Wort, wer griechisch kann, kann das nachschauen. Hier steht nicht seid dankbar, hier steht werdet dankbar. Also das ist ein Prozess. Gott weiß, dass wir eine gewisse Zeit brauchen, dass wir Dankbarkeit entwickeln. Dankbarkeit ist äußerst wichtig. Das ist nicht nur so ein Anhängsel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Kriterium, wenn wir uns prüfen wollen, ob wir so leben, wie das Evangelium es möchte. Haben wir innerlich den Frieden Gottes? Leben wir im Frieden Gottes? Sind wir dankbar? Werdet dankbar heißt, es ist noch nicht abgeschlossen mit der Dankbarkeit. Wir sollen immer mehr dankbar werden. Es ist ein Prozess. Und es kann wachsen, die Dankbarkeit. Dann das nächste Kriterium, das Wort des Christus wohne reichlich in euch und unter euch, indem ihr euch untereinander lehrt und mahnt und so weiter. Also, es ist das Wort des Christus, das Wort von Christus und das Wort des Christus. Das ist das ganze Wort Gottes von 1. Mose 1 bis Offenbarung. Es ist sein Wort. Die Botschaft des Evangeliums. Vielleicht kann es auch heißen, das Wort über Christus. Das heißt, dass man von Christus spricht. Das weiß ich nicht. Das Wort des Christus und das Wort über Christus. Eigentlich ist es beides. Wir reden von Christus und es ist sein Wort. Es ist Christi Wort. Das soll wohnen. Interessant, das Wort hier für wohnen, wohne unter euch, also das soll zu Hause sein. Wir sollen in der Bibel auch zu Hause sein. Es soll nicht nur flüchtig da, sondern das soll unser Zusammensein prägen. Das heißt, wir sollten viel sprechen über die biblischen Wahrheiten. Das sollte immer wieder ein Thema sein, großes Thema sein. Christus selber sollte unser Thema sein. Auch alleine, auch gemeinschaftlich. Es sollte nicht so lange dauern, bis wir auf das Gesprächsthema von Jesus Christus kommen, als Christen untereinander. Reichlich wohnen steht hier, wohne reichlich unter euch. Also überall, nicht sparsam. Manche kleben sich das Wort Christi überall auf die Wände und auf den Spiegel und sonst wohin. Das ist auch eine gute Art. Vers 16, indem ihr Ja, dieses in dem gefällt mir nicht so gut. Ich würde übersetzen mit wobei. Also, das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder unter euch, wobei ihr euch untereinander in aller Weisheit lehrt. Das in dem, das, da meint man, das wohnt nur dadurch, dass man sich lehrt, wohnt es. Es kann auch anders wohnen. Wobei ist besser. Wobei ihr euch untereinander in aller Weisheit lehrt. Also während wir das eine tun, während wir das Wort Christi wohnen lassen, soll das andere auch geschehen, nämlich, dass wir uns lehren mit diesem Wort Christi. Jeder darf lehren im Neuen Testament, aber nicht jeder in jeder Versammlung. Aber grundsätzlich darf jeder lehren. Jeder darf mahnen. Mahnen hieß hier das Wort für mahnen, ist eigentlich erinnern, ins Gedächtnis rufen. Also mahnen ist hier ein wichtiger Punkt, dass Christen sollten sich gegenseitig erinnern an Gottes Wort. In aller Weisheit, nicht so plump, es braucht oft eine Weisheit, wie man das und zu welcher Zeit und mit welchem Gedanken man das, mit welcher Art und Weise man das tut. Mittels Psalmen und Lobgesängen. Wenn er jetzt sagt, mittels Psalmen und Lobgesängen, dann ist nicht gemeint, dass man nur mittels Psalmen und Lobgesängen lehren und mahnen soll, sondern dann ist das ein Zusatz, auch mittels Psalmen und Lobgesängen. Also das eine und das andere schließt einander nicht aus. Lehrt euch und mahnt euch, verwendet dazu auch Psalmen und Lobgesängen, in diesem Sinne. Mittels Psalmen und Lobgesängen, das Psalmen ist ein Wort, das nicht nur die 150 Psalmen meint, sondern das ist ein Wort, das ganz einfach heißt Loblieder. Loblieder, Lobgesänge sind verschiedene Wörter hier. Das eine halt solche Lieder wie in den Psalmen, das andere andersartige Lieder vielleicht. Geistliche Lieder ist ein drittes Wort, das hier verwendet wird. Geistliche Lieder. Das heißt, der Text soll geistlich sein, geistlicher Art, vom Heiligen Geist geprägt und auf den Heiligen Geist hin gesteuert. Nicht Lieder, die das Fleischliche fördern. Es gibt ja genügend Lieder. Na, dieses Thema haben wir heute noch. Genügend Lieder, die das Fleischliche, fleischliche Emotionen hervorrufen und so weiter. Singet dabei in Gnade dem Herrn in euren Herzen. Also in Gnade ist ein eigenartiger Begriff. Singet in Gnade. Was heißt singet in Gnade? Manche übersetzen einfach singet lieblich. Das Wort heißt das Angenehme. Die Gnade ist das Angenehme. Singet dabei in einer angenehmen Art und Weise. Manche Lieder sind für Menschen, die fleischlich gesinnt sind, langweilig, weil sie sich so sehr gewohnt haben an gewisse Reize und Emotionen, dann wollen sie gewisse Lieder nicht mehr singen. Das ist langweilig. Das ist eigenartig. In der Bibel steht nie, dass wir etwas, was langweilig ist, nicht tun sollen. Gibt überhaupt nicht in der Bibel, oder? Langweilig. Das ist ein modernes Wort. Wir wollen immer irgendwelche besondere Reize oder Emotionen haben und wenn die dann fehlen, dann ist es langweilig. Das zeigt schon, wer so spricht, zeigt, dass er schon eine schlechte Entwicklung hinter sich hat. Der sollte wieder eine gute Entwicklung sollte diese Entwicklung wieder zurückgehen, die er durchgemacht hat. Sollte auch Buße tun. Wenn das Wort Gottes langweilig ist oder wenn ein Lied, das einen guten Text hat, langweilig ist, langweilig empfunden wird, dann stimmt was mit unserer Haltung nicht. Denn wir singen nicht damit es cool ist. Wir singen nicht, sondern wir singen, weil wir einen Text durch das Lied bestärken wir und unterstreichen wir einen Text. Macht auch einen Text feierlich, ein Lied. Weiter. Vers 18. Das nächste ist der Name des Herrn. Was soll unser Tun bestimmen? Hier ist wiederum, wir können uns selber prüfen, ob wir einen richtigen Lebenswandel führen, mit diesem Vers 17. Alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Danket dabei dem Gott und Vater durch ihn. Dieser Vers ist wohl einer der am meisten vernachlässigsten Verse der Bibel. Ich meine jetzt, die am wenigsten gelebt werden. Alles, was man tut, soll man im Namen des Herrn tun. Stelle sich mal vor, was das heißt. Alles im Namen des Herrn. Im Namen etwas von jemand anderem etwas tun, heißt in seinem Auftrag, wo er voll dahinter steht, der andere. Das heißt, euer Tun soll so sein, dass ihr immer so tut und redet, dass der Herr voll dahinter steht. Als ob ihr von ihm gesandt seid, in seinem Namen gesandt, im Auftrag des Herrn, unter der Herrschaft des Herrn. Sämtliche Bewegungen des Lebens und des Mundes, überhaupt alles, im Auftrag des Herrn. Dieser Vers allein würde schon viele Fragen lösen, wo oft diskutiert wird. Alles im Namen des Herrn Jesus, danke dabei dem Gott und Vater durch ihn. Wenn man nicht danken kann, muss man sich überlegen, ob das immer im Namen des Herrn ist, oder? Jetzt kommt die neue Lebensweise im Rahmen der Gesellschaft. Das war der neue Wandel, die neue Lebensweise wirkt sich aus in den verschiedenen Strukturen der Gesellschaft. Der engste Kreis ist die Ehe, der zweite Kreis ist die Familie, der dritte Kreis ist dann das weitere Leben, das Verhältnis von einem Untergebenen und einem Herrn. Was auffällt, ist, dass in allen drei Paaren, die hier erwähnt werden, immer der sich zu unterordnen hat, zuerst angesprochen wird. In der Ehe wird die Frau zuerst angesprochen, in der Familie wird das Kind zuerst angesprochen, im Sklave-Herr-Verhältnis wird der Sklave zuerst angesprochen. Gesellschaftsprobleme werden nicht von oben nach unten gelöst, sondern von unten nach oben. Der sich zu unterordnen hat, beginnt. Er ist zuerst gefordert. Verhältnis der Frauen zu ihren Männern. Unterordnet euch. Man könnte so übersetzen, werdet den eigenen Männern untergeordnet. Also, akzeptiert das als die Ordnung, die Gott eingesetzt hat. Lasset euch einordnen so dorthin, wo ihr eigentlich hingehört. Lasset euch unterordnen, unterordnet sein. Lasset das zu, dass ihr unterordnet seid. Akzeptiert das, dass ihr unterordnet seid. Das kann auch den Gehorsam einschließen. Er sagt aber nicht gehorchet, er sagt unterordnet euch. Es ist ein anderer Begriff als wie die Kinder und die Eltern. Die Kinder müssen gehorchen. Aber die Ehefrau, die unterordnet sich, kann den Gehorsam einschließen. Aber für die Frau ist wichtig, dass sie anerkennt, wer der Herr ist. Zuerst muss sie den großen Herrn anerkennen, der über dem Ehemann steht. Dann muss sie den Ehemann als ihren Herrn anerkennen, den der Herr Jesus eingesetzt hat in der Ehe. Und dann steht im Text, interessant, wie der Text hier heißt, wie es sich schon immer geziemte im Herrn. Wie es sich geziemte im Herrn. Äh, wie es sich geziemt hat, vollendete Gegenwart. So ist es richtig und so ist es jetzt auch. Auch wenn die Umwelt heute was anderes sagt. So hat es der Herr gemacht, eingesetzt und so ist es jetzt auch. So hat es sich geziemt und so ziemt es sich heute immer noch. Das ist hier der Ausdruck des griechischen vollendete Gegenwartsform. Perfekt heißt das. Also es war so, die Frau tut hier nichts Neues, das war immer schon so. Sie soll sich daran erinnern. In dem Herrn, das ist das Nächste, in dem Herrn, sie tut das in diesem neuen Bereich in Christus. Sie hat sich einem Herrn unterstellt, der heißt Jesus Christus. Sie ist jetzt in diesem Verhältnis drinnen. Der Herr wird mit hineingenommen in die Ehe. Und die Ehe bekommt dadurch erst richtig ihre Kraft und ihre Bedeutung, dass der Herr dazwischen ist, zwischen den beiden. Die Ehe wird also zu dritt geführt. Hier einer, der Herr in der Mitte und dort eine. E-H-E. Auf Deutsch. Er ist der Schöpfer dieses Verhältnisses, er hat dieses Bundesverhältnis geschaffen und der Herr bewahrt die Frau und auch den Mann auf diese Weise. Weiter, Vers 19. Das Verhältnis der Männer zu den Frauen. Ist interessant, hier ist es nur sehr kurz, im Epheserbrief ist es viel länger. Zwei Dinge werden hier genannt bei dem Verhältnis vom Mann zur Frau. Erstens, liebt, zweitens, werdet nicht bitter. Ihr Männer, liebt eure Frauen und werdet nicht bitter gegen sie. Tag aus, Tag ein. Nacht aus, Nacht ein. Ein Dauerauftrag. Das bedeutet ganze Hingabe an die Frau. Der Mann ist Haupt. Hauptsein heißt Haupt hinhalten. Das muss man lernen und dauert ein ganzes Leben lang. Exakt ein Leben lang. Nicht länger. Aber auch nicht kürzer. Werdet nicht bitter gegen sie. Man könnte fragen, wieso? Was hat er denn, der Paulus? Wenn der Mann die Frau liebt, dann wird er schon nicht bitter gegen sie sein. Der Apostel schreibt hier im Auftrag Gottes. Und Gott weiß, dass es eine Gefahr ist für Ehemänner, dass man bitter wird gegen die Frau. Da kann es verschiedene Gründe, Ursachen geben dafür. Die Frau, die ist ein bisschen anders beschaffen als der Mann. Ein Bruder hat gesagt, wenn man die Frau und Mann mit dem Instrument vergleicht, dann hat der Mann 6 Saiten und die Frau hat 12 Saiten. Ein 12-seitiges Instrument. Das heißt, es sind viele Töne, die der Mann gar nicht hat, die der Mann gar nicht kennt. Ja. Der Mann muss seine Frau studieren. Dauert auch ein Leben lang. Die zwei sind anders und sie müssen lernen, sich aufeinander einzustellen. Es braucht Zeit. Und weil der Mann ein bisschen härter ist, grundsätzlich, ist die Gefahr, dass er bitter wird. Es gibt noch einen anderen Grund für die Bitterkeit. Manchmal ist das Verhalten der Frau unverständlich für den Mann. Und der Mann sagt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man nur so reagieren? Weil die zwei eben verschiedene Wesen sind. Niemand kennt den anderen. Und schon wenn die noch jetzt nicht gleichen Geschlechtes sind, ist es noch viel komplizierter. Deshalb muss man viel beten. Deshalb muss man Geduld üben, deshalb muss man lieben. Und es ist sehr gesund für Männer, das zu tun. Die Frau ist auch biologisch ganz anders und viel komplizierter als der Mann, rein vom Biologischen her. All diese Lügen, die heute verbreitet werden, dass Mann und Frau gleich sind, das ist also dermaßen an der Realität vorbei, dass man sich nur auf den Kopf greifen kann. Wie man auf solche Ideen kommen kann, zu meinen, Mann und Frau seien gleich. Vers 20 und 21, Verhältnis Kinder-Eltern, da ist es der Gehorsam. Ihr Kinder seid gehorsam. Wie in dem Herrn, es geht hier um gläubige Kinder. Kinder, seid gehorsam in allem, denn dieses ist dem Herrn wohlgefällig. Dem Herrn wohlgefällig. Also natürlich auch Kinder, die nicht gläubig sind, müssen ihren Eltern gehorchen. Aber im Kolosserbrief wendet sich der Apostel Paulus an wiedergeborene Menschen. Und wenn der Apostel Paulus im Kolosserbrief die Kinder anschreibt, dann sind das wiedergeborene Kinder. Und es gibt wiedergeborene Kinder. Und wir sollten eine Entscheidung von Kindern, die Christus nachfolgen wollen, sollten wir absolut ernst nehmen. Wir sollten Kinder als wiedergeborene Kinder akzeptieren, sollten auch so entsprechend mit ihnen verfahren. Ich bin der Meinung, dass man Kinder taufen sollte, auf ihr Bekenntnis hin, sobald man feststellt, dass sie wiedergeboren sind. Man muss Kinder ernst nehmen. Vers 22, Vers 21. Hier ist noch eine Begründung, denn das ist wohlgefällig, das gefällt dem Herrn. 20 am Ende. Dann die Väter, reizet eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos und unwillig werden. Also das Wort mutlos heißt unwillig. Mutlos und unwillig. Reizet nicht. Es kann passieren, dass der Vater oder dass die Väter die Kinder an den Kindern Unwillen hervorrufen. Das heißt, eine Rebellion fast. Ein Zorn hervorrufen. Eine Bitterkeit hervorrufen. Sie reizen ihre Kinder, zum Beispiel, wenn sie unkonsequent sind, selber unkonsequent sind. Die Kinder merken das, dass die Eltern unkonsequent sind. Man kann das Kind überfordern, man kann das Kind unter Druck setzen, in einer lieblosen Art und Weise. Man kann es, indem man gewisse Dinge nicht verbietet, sich nicht einschaltet, kann man das Kind auch zum Unwillen reizen. Das Kind weiß, sucht eine Grenze und es wird keine Grenze gesetzt und es sucht weiter Grenze, wieder keine Grenze wird gesetzt und weiß, das Kind ist völlig verwirrt und kann auch hier in dieser Weise unwillig werden. Vers 22, das Verhältnis zwischen Knechte und Herren. Heute haben wir nicht diese Sklaverei wie damals, aber manchmal gibt es auch heute so Beziehungen, die wie Sklaverei, wie ein Sklave-Herr-Verhältnis sind. Manche haben das, erleben das im Beruf sogar so, dass sie sich vorkommen wie ein Sklave. Dann gilt das Wort hier auch. Was sagt er ihnen? Den Sklaven gehorchet in allem. Das heißt, man darf nicht rebellieren. Der Sklave hat kein Recht zu rebellieren. Kein Streiken ist verboten. Der Sklave darf nicht streiken. Jede Revolution ist verboten. Das ist nicht in Ordnung. Dann heißt weiter, nicht in Augendienerei. Ihr Sklaven gehorcht euren Herrn nach dem Fleisch, also euren fleischlichen Herren. Nicht in Augendienerei, also nur dann arbeiten, wenn der Chef herschaut. Als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens. Das heißt, nicht doppelt. Nicht einmal, wenn er herschaut, durch so, und wenn er nicht herschaut, durch anders, sondern einfältig heißt nur eine Sache. Meine Haltung bleibt gleich, ob er herschaut oder nicht. Und fürchtet, wie heißt es hier, als solche in Einfalt des Herzens und fürchtet Gott. Nicht fürchtet den Herrn, sondern fürchtet Gott. Aber in der Gottesfurcht bringt man dem Herrn die entsprechende Ehrfurcht gegenüber. Fürchtet heißt nicht Angst haben, sondern heißt sich ausrichten nach Gott. Aber ein bisschen Angst darf schon mitschwingen. Denn es gibt ja auch, Furcht hat es ja auch mit Strafe zu tun. Man fürchtet sich vor dem, vor einer Strafe. Eine der wichtigsten Aufgaben, bei mir steht es hier so, eine der wichtigsten Aufgaben im Leben ist es, Gott kennenzulernen, damit man ihn recht fürchtet und recht liebt. Wenn man Gott recht fürchtet, dann kann das Leben in richtige Bahnen gelenkt werden. 23 bis 25. Und alles, was immer ihr tut, verrichtet aus der Seele, wissend, dass ihr dem vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Bei uns wird es übersetzt, verrichtet von Herzen. Im Griechischen heißt es, verrichtet es aus der Seele. Das heißt, aus dem tiefsten Innersten heraus. Echt. Wissend, dass ihr vom, echt und ganz heißt das, ganz. Wissend, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Das Erbe ist die zukünftige Herrlichkeit. Und er sagt, pass auf, pass auf. Verhalte dich richtig, du bist schließlich einer, der, wenn du dich richtig verhältst, das Erbe empfangen wird. Das heißt die himmlische Herrlichkeit. Nicht, dass man die sofort verlieren würde, nein, aber er will einfach davor verhüten, dass durch Rebellion sich jemand dann schlussendlich von Christus wegbewegt. Und dann hat er kein Erbe mehr. Denn ihr leistet Sklavendienst dem Herrn Christus. Das ist der eigentliche Sklavendienst. Also ihr steht sowieso in einem Sklavenverhältnis. Arbeit ist keine Strafe. Arbeit ist ein Segen. Aber seit dem Sündenfall ist sie mit Schmerzen verbunden. Deshalb meinen wir manchmal, sie sei eine Strafe, aber sie ist keine Strafe. Arbeit ist was sehr Schönes, nur dass wir halt uns daran gewöhnen, dass es mit gewissen Unannehmlichkeiten zusammenhängt. Kapitel 4, Vers 1. Seid beharrlich im Gebet. Vers 1, Entschuldigung. Ihr Herren, gewährt den Knechten, was recht und was gleich ist, in dem Wissen, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also die Herren sollen sich auch dementsprechend zu ihren Sklaven gegenüber verhalten. Sie haben einen Herrn im Himmel. In der damaligen Zeit gab es Millionen von Sklaven und viele Sklaven haben sich bekehrt. Da war das ein sehr, sehr praktisches Wort, sehr hilfreich. Vers 2 bis 6, abschließendes zum Thema Lebenswandel. Einiges über das Gebet und einiges über das Verhalten allgemein. Über das Gebet, seid beharrlich im Gebet. Das heißt, seid immer wieder dran. Nehmt euch ausgiebig Zeit für das Beten. Sollte aus einem zu einer Gewohnheit werden, zu beten. Spurgeon soll gesagt haben, es vergehen wohl keine 15 Minuten, dass ich bete. Sein Leben bestand immer wieder wurde immer wieder unterbrochen vom Gebet. Entsprechend hat der Herr auch segnen können durch seine Arbeit. Einerseits Gebet in Gedanken, andererseits sich ganz bewusst nehmen, Gebet für das laute Gebet. Ich habe gemerkt, es ist wichtig, dass man laut betet, auch wenn man alleine ist. Geht man halt in den Wald irgendwo hin oder so, dann kann man laut beten. Manchmal kann man auch rufen. Tut auch gut, zu rufen beim Beten. Am Morgen, am Abend, zum Mittag, aber auch zwischendrin. Seid wachsam. Darin mit Danken. Also man könnte dabei einschlafen. Das soll man nicht. Und wir sollen wach sein. Und wenn man einschläft, dann muss man halt herumgehen. Dann schläft man nicht ein. Beten und herumgehen. Sie müssen nicht unbedingt knien beim Beten. Gut, wenn Sie ganz gerade knien und fest stehen, also auf den Knien stehen, dann schlafen Sie auch nicht ein. Ich habe mich hingekniet einmal zum Bett. Ich war ein junger Christ. Ich hab gebetet und gebetet und gebetet am Bettrand. Und nach 2 Stunden bin ich aufgewacht. Und meine Knie taten weh. Ja. Wahrscheinlich habe ich gar nicht lang gebetet. Aber sehr schnell im Land der Träume. Seid wachsam darin mit Danksagung. Viel danken. Bitte nicht Floskeln und Redewendungen verwenden. Das ist immer eine Gefahr. Wir kennen das Beten und wir tun es so oft und wir haben und dann beim Essen, Vater, segne diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preis. Und man hat überhaupt nichts gedacht. Außerdem kann man die Speise nicht segnen, sondern man segnet dem, der die Speise gibt. Ihn gibt man Segen, das ist Gott. Segen in Form von Lobpreis. Gesegnet wird in der Bibel alles, was gedeiht und wächst. Das Essen, was vor uns steht, das gedeiht nicht mehr, das wächst nicht mehr. Vorher ist es gewachsen vielleicht. Also vorher muss es der Herr segnen, nachher durchs Essen. Dann danke ich für den Segen, den er gegeben hat. Also ich habe das Thema mal Segen, habe ich mal studiert in der Bibel und bin draufgekommen, dass nur die Dinge gesegnet werden, die irgendwie wachsen oder gedeihen oder Frucht bringen. Die werden gesegnet. Keine toten Dinge werden gesegnet. Mit Danken. Also keine Floskeln, sondern bewusst sich ganz bewusst fernhalten von den gewohnten Floskeln, die man sich angeeignet hat. Das ist sehr gesund. Bete zugleich auch für uns. Jetzt kommt die Bitte um eine geöffnete Tür, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne. Das heißt, das ist ein wichtiges Prinzip, man soll nur durch die Tür gehen, wenn sie offen ist. Bitte merken Sie sich das. Gehen Sie nie durch eine geschlossene Tür. Sie sagen, Sie lachen, aber im Geistlichen machen wir es ja doch, oder? Die Tür ist zu, die Herzenstür ist zu und wir wollen sie einrennen. Und wir wundern uns, warum es nicht geht. Wir müssen lernen, wenn die Herzenstür eines Menschen geschlossen ist, dann kann ich nichts machen. Dann muss ich warten, bis sie aufgeht. Es hat keinen Sinn. Das gilt für den Dienst. Es gilt für Diskussionen, wo man verschiedener Meinung ist. Wenn der andere nicht bereit ist zu hören, dann brauche ich nicht reden. Es ist Zeitvergeudung. Der andere ist nicht bereit. Auch meine Argumente können noch so gut sein. Wir haben Diskussionen über Calvinismus. Wenn ich merke, mein Gegenüber ist ja gar nicht bereit und der hat seine Meinung schon abgeschlossen, dann brauche ich gar nicht anfangen. Dann lassen wir das Thema. Weiter. Wandelt in Weisheit gegen die draußen sind. Das sind die Nichtchristen. Er macht hier einen klaren Unterschied. Es gibt solche, die sind drinnen und solche, die sind draußen. Wandelt in Weisheit. Kauft die Zeit dabei aus. Auch das ist Weisheit. Auch das gehört zum Wandeln in Weisheit, dass man die Zeit richtig nutzt. Da muss man auch lernen. Es ist gesund, wenn der Christ sich übt darin, dass er die Zeit richtig auskauft. Ich habe mir mal eine Zeit lang jede Viertelstunde aufgeschrieben, was ich mache. Ich meine es nicht von der Arbeitszeit, sondern von der Freizeit. Da, wo ich nicht eingeteilt bin, in der Arbeit, da muss ich sowieso meine Arbeit machen. Aber jetzt in der Freizeit, jede Viertelstunde, was habe ich eigentlich gemacht? Wie viele Stunden bin ich jetzt vor dem Computer gesessen? Wie viele Stunden habe ich mich mit WhatsApp und mit Fotos und was weiß ich was vergeudet? Und dann auswerten und dann merken, so, da muss ich jetzt was ändern. Und dann macht man sich einen Plan und plant sich die Zeit, teilt die Zeit ein, nimmt genügend Pufferzonen, dass man muss ja Pufferzonen haben für unvorhergesehene Dinge und für das Beten brauche ich Zeit und für dieses und jenes. Und dann kann man bewusster steuern und merken, wo kann ich Zeit sparen. Weiter. Im Reden, euer Wort sei allezeit in Gnade gesprochen, mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr einem jeden antworten sollt. Also, wir sollen immer gewürzt reden. Es soll immer ein bisschen Salz dabei sein. Jetzt ist die Frage, was heißt das? Was ist die Würze? Nun, einerseits, er sagt es ja, euer Wort sei allezeit in Gnade. Das Wort in Gnade wird oft übersetzt mit lieblich. Im Griechischen steht einfach da in Gnade. Das heißt in angenehmer Weise, wohlwollend. Gehört auch Vergebung dazu. Zuvorkommend. Ich muss mich in den anderen hineinversetzen, mit dem ich spreche. Mit Salz gewürzt heißt, es darf nicht langweilig sein, langweilig im falschen Sinne, nicht fade, sondern es muss ein bisschen gesalzt und gepfeffert sein. Aber nicht zu viel Salz und nicht zu viel Pfeffer. Das darf nicht zu scharf sein. Es soll ein bisschen Salz dabei sein, ein bisschen Würze, Pfeffer, aber es darf nicht den anderen niedermachen, dann ist es zu viel. Salz hat wahrscheinlich etwas zu tun mit Bewahrung. Das Salz wurde verwendet, um etwas zu bewahren. Konservieren. Das Reden soll so sein, dass Wahrheit drinnen ist, die ewig gültige Wahrheit, konservierende Wahrheit dabei ist. Ihr sollt wissen, wie ihr einem jeden antworten sollt. Also nicht einfach so weich im Reden mit den Menschen, so weich, überall ja, 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 ja und so weiter. Das ist nicht, da ist kein Salz dabei. Da gehört auch ein gewisser Widerstand. Es gehört Wahrheit dazu, ewige Wahrheit. Leute auf Christus aufmerksam machen, auf die Ewigkeit aufmerksam machen. Irgendwie so muss das wohl zu verstehen sein. Es ist schwer herauszufinden, aber Salz hat zu tun mit Konservierung und mit Würze. Es ist nicht ein Waschlappen, das Gespräch. Das hat Hand und Fuß. Da gibt es Wahrheiten, die so und so und so ist es. Hier ein paar Hilfen. Ein Prediger soll nicht zu viel befehlen. Ihr müsst das machen und ihr müsst jenes und müsst dieses tun und das müsst ihr machen. Das ist nicht gut. Meine Frau sagt mir dann immer, gepredigt wird nicht zu Hause. Nicht so predigen. Oder vielleicht ist auch, manchmal sagen wir, wir sprechen mit jemandem und jemand sagt uns was und ich sage, ich weiß schon. Das ist lieblos. Das signalisiert dem anderen, das, was du mir sagst, ist nicht wichtig. Das weiß ich alles schon. Ich weiß schon. Einfach sagen, ja, ja, ja. Ist besser. Also ich weiß schon. Vers 7 bis 18 ist der Schluss. Ich darf noch schnell den Schluss machen und dann machen wir Schluss. Ist das gut?
Kann ich jetzt eine Frage stellen? Ja. Das mit dem, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt, ist das Reden und dass die Rede mit Salz gewürzt sein soll, nicht gerade in dem Kontext hier nur darauf bezogen, weil du es ist auch allgemein gesagt, also dass das Wort immer mit Salz gewürzt sein soll, aber das ist hier in einem Satz mit dem, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt.
Ja, stimmt. Es geht also wohl um ein Gespräch mit Außenstehenden, oder? Es geht um Leute, die uns fragen, die Rechenschaft fordern. Also es geht ja um die, die draußen sind, Vers 5. Und die Zeit ist auszukaufen. Jeder Mensch hat nur eine gewisse Zeit. Mancher steht vor der Ewigkeit. Da muss man auch da die Zeit auskaufen, dass der andere noch rechtzeitig sich bekehrt. Und dann, du hast recht, es geht also um die Art und Weise des Gespräches mit dem Außenstehenden. Der braucht Salz, nicht einfach nur so. Kein wirklicher Inhalt. Danke.
Ich wollte kurz noch von Floskeln ein bisschen... Was ist das Floskel?
Floskel ist eine leere Redewendung. Herr, ich lobe dich und preise dich und bete dich an. Amen. Ich habe überhaupt nichts gedacht dabei.
Aber wenn von Herzen
kommt. Wenn es von Herzen kommt, ist es was anderes. Aha. Ganz was anderes. Ja. Mhm. Vers 7 bis 18 ist ein gewisser Schluss hier. Der Briefschluss zuerst über die Freunde, die anreisen nach Kolosse, der Tychikus. Tychikus, ein geliebter Bruder, treuer Diener und Sklave im Herrn, Mitsklave. Ist interessant, wie Paulus spricht, oder? Er selber versteht sich als Sklaven des Herrn und der Tychikus ist ein Mitsklave des Herrn. Der ist bereit zu dienen. Er hat hier zwei Wörter. Er ist ein treuer Diener, da steht das Wort Diakonos. Und er ist ein Mitsklave, ist ein doppelter Diener. Einerseits ein Helfer für Paulus, für andere, und ein Sklave des Herrn Jesus. Er ist nicht ein Sklave des Paulus und ein Helfer des Herrn Jesus. Er ist ein Sklave, ein Helfer des Paulus und ein Sklave des Herrn Jesus. Den ich eben deshalb zu euch geschickt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen ausrichte. Also er wird über... Er möchte erfahren, wie es euch geht und er soll euch sagen, wie es mir geht. Und eure Herzen aufrichten, er wird also aufrichten, trösten. Er ist ein Ermutiger. Es ist schön, wenn man solche Menschen hat, die ermutigende Leute sind, die andere aufrichten. Wir selber sollten uns auch interessieren für den Herzenszustand der anderen und sie trösten und aufrichten. Onesimus ist der Nächste, das ist der entlaufene Sklave, zusammen mit Onesimus. Vers 9, dem treuen und geliebten Bruder hat sich bekehrt, der einer von euch ist. Mehr sagt er nicht. Alle anderen Informationen kriegt der Philemon. Ja. Mehr brauchen die Kolosser nicht. Sie werden euch über alles hier in Kenntnis setzen. Also sie reisen nach Kolosse und sie werden über Paulus, seine Situation und alles, wie es in Rom zugeht, und sie werden über die ganze Arbeit Bericht erstatten. Vers 10 gibt es dann drei jüdische Mitarbeiter, die sind alle aus der Beschneidung, das heißt, sie sind alle Juden gewesen, also sie kommen aus dem Judentum, heißt es. Aristarchus, das war ein Mitarbeiter und ein Mitgefangener, das heißt, er war zurzeit mit Paulus im Gefängnis. Markus, das ist der Johannes Markus, der jetzt wieder brauchbar geworden ist. Früher war er nicht brauchbar und Paulus nahm ihn bei der zweiten Missionsreise nicht mit. Aber er wurde sehr brauchbar, er hat dann sogar ein Evangelium geschrieben. Er wurde ein sehr guter Helfer des Petrus und hat im Auftrag von Petrus dann das Evangelium geschrieben. Der war verwandt mit Barnabas. Barnabas hat ihm ja geholfen damals. Hat den Markus mitgenommen nach Zypern. Vielleicht haben sie in Zypern gemeinsame Verwandte gehabt. Das wissen wir alles nicht. Betreffs dessen ihr Befehle erhalten habt. Welche Befehle wissen wir nicht? Wann er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Also er ermutigt diese Christen. Markus ist ein guter Mann, also bitte nehmt ihn auf. In Kolosse. Und Jesus, genannt Justus. Ja, da wissen wir nicht viel über den. Vers 12, ein Gruß von drei nichtjüdischen Mitarbeitern. Der eine heißt Epaphras, der von euch ist, das heißt, er kommt von Kolosse. Wir wissen nicht, was er dort für Rolle gespielt hatte, ob er einer der leitenden Brüder war oder ob er einfach ein Missionar war oder ob er sonst ein Verkündiger war. Ein Knecht Jesu Christi jedenfalls, ein Sklave Jesu Christi, der alle Zeit für euch in Gebeten ringt. Der wusste, was es heißt, bete ohne Unterlass, alle Zeit. Das heißt, immer wieder hat er gebetet für die Kolosser. Und Paulus hat das gemerkt. Paulus hat das offensichtlich gesehen und gehört. Wofür betet der Epaphras? Damit ihr stehet als Reife. Damit ihr stehet als Reife und Vervollständigte in allem Willen Gottes. Also, sie sollen geistlich erwachsen werden, nicht geistliche Kinder bleiben. Dafür betet Epaphras, dass in Kolosse, dass sie geistlich reif werden. Damit ihr steht als Reife und Vervollständigte, also als solche, die ans Ziel angekommen sind, als ans Ziel angekommene, könnte man übersetzen. Dass ihr also so solche seid, die alle ans Ziel ankommen. Das ist immer das Anliegen. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer für euch hat und für die in Laodikea und Hierapolis. Also er kennt die anderen Geschwister aus den Nachbarorten auch gut und für die betet er auch. Da wird nicht eine scharfe Grenze gezogen. Der gehört nicht zu unserer Gemeinde, für die bete ich nicht. Nein. Die gehören alle zur gleichen Gemeinde. Es gibt nur eine große Gemeinde. Die trifft sich natürlich an verschiedenen Orten, das ist klar. Lukas ist der Nächste, der Arzt. Demas, von dem heißt es nur, dass er wird nur sein Name erwähnt. Das steht nicht mehr da. Später erfahren wir, dass er diese Weltzeit liebgewonnen hat, was immer auch das heißt. Er hat sich ebenfalls von Paulus zurückgezogen und hat fleischliche, irdische Dinge vorgezogen. Sehr schade. 15, kann man dann Grüße. Die Brüder in Laodikea, an die denkt Paulus, und an Nymphas. Nympha oder Nymphas, wahrscheinlich ein Mann. Und die Gemeinde in seinem Hause, das muss ein Mann sein, die Gemeinde in seinem Hause. Da trifft sich also eine Schar, eine Gruppe im Hause des Nymphas. Und wenn ihr den Brief, ja, das von dem Brief haben wir schon gelesen, das ist der Brief, der als Rundbrief irgendwo nach Laodikea kommt, den sollten Sie lesen, Vers 17. Und sagt Archippus, sage dem Archippus, siehe auf den Dienst, den du im Herrn übernahmst, damit du ihn ganz ausrichtest. Wer dieser Archippus ist, keine Ahnung, das wissen wir alle nicht. Ob er jetzt dorthin gehört, ob er dort einen Dienst hat oder ob er dort als Besucher vorbeikommt, er hat einen gewissen Dienst bekommen und er braucht eine öffentliche Ermahnung. Entschuldigung, ich habe da gerade gesehen, ich habe da irgendein komisches Wort stehen. Das soll Archippas heißen, aber ich glaube, mein Computer hat hier selbstständig gearbeitet. Ich muss das korrigieren. Archippus soll der heißen. Wer das ist, wissen wir jetzt nicht. Er wird im Philemonbrief noch speziell gegrüßt. Aber warum er auch im Kolosserbrief speziell gegrüßt wird und sogar öffentlich hier dieses Wort bekommt, vielleicht hat er eine dringende Mahnung nötig gehabt, seinen Dienst zu tun. Wir alle brauchen das manchmal. So eine ganz direkte Mahnung, mach das, was dir schon längstens aufgetragen ist. Mach das fertig. Tue deinen Dienst treu. Er grüßt dann mit seiner eigenen Hand, das heißt, er hat hier eigens unterschrieben, sonst hat er ja den Brief diktiert. Denkt an meine Fesseln, das ist rührend. Denkt an meine Fesseln. Denkt dran bitte, ich bin immer noch Gefangener. Vielleicht heißt es auch, besucht mich, ich weiß es nicht. Die Gnade sei mit euch. Amen. Amen heißt, so sei es. Es könnte ja hier ein Gebet sein. Herr, so soll es sein. Lass es so geschehen, dass die Gnade mit den Kolossern ist. Es beginnt mit Gnade und es endet mit Gnade. Man merkt, dass der Apostel Paulus sehr stark betont, es geht um die Gnade Gottes. Die soll unser Leben prägen. Wir leben. Alles, was wir tun, ist Gnade. Alles. Nichts ist verdient. Wenn irgendwas geschieht für die Ewigkeit, dann hat es der Herr Jesus getan. Und alles ist Gnade. Alles ist geschenkt. Alle Dienstmöglichkeit ist geschenkt. alle Situationen, der Herr uns hineinstellt, ist geschenkt, sodass der Herr sich verherrlichen kann. Wir haben jetzt ein bisschen überflogen, aber ich denke so, es ist herausgekommen, wie sehr er den Herrn Jesus ins Zentrum stellen möchte. Darum geht es ihm und das ist die Lösung für die Irrlehrer in Kolosse. Christus muss ihnen groß werden und sie müssen lernen, dass sie alles in Christus haben. Sind Fragen noch? Dann schließen wir hier. Wir können beten, vielleicht einige von uns beten. Ich mache den Schluss. 2, 3. Stehen wir dazu auf.